Danke für das liebevolle Willkommen. Ich hätte noch zwei Dinge, die ich vorher noch sagen möchte. Zum einen habe ich auf dem Stuhl beim Ausgang links die Missionsnachrichten hingelegt, die ganz aktuellen. Und wer das gerne lesen möchte, darf das gerne. Würde mich freuen, dass ihr es mitnehmt, nicht nur lest, sondern auch fürs Missionswerk betet. Ja, und dann an der Stelle auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite, dass ihr so fleißig die Weihnachtspäckchen packt. Ich freue mich da ganz sehr darüber und es ist ein riesengroßes Geschenk für uns als Missionswerk und natürlich auch für die Kinder, die es dann bekommen. Wir erhalten immer wieder Briefe, wo Kinder dann schreiben oder beim Verteilen das auch direkt sagen, ich habe noch nie ein Geschenk bekommen. Weil einfach im Osten, dass sich viele Familien nicht leisten können, die Kinder mit irgendwelchen Dingen zu beschenken. Da ist dann schon ein Geschenk, wenn man sich satt essen kann. Die Kalender vom Missionswerk sind gekommen, wie in den letzten Jahren das schon Tradition ist, haben wir auch dieses Jahr wieder einen Kalender erstellt. Dieses Jahr geht es um das Vaterunser. Auf jedem Kalenderblatt, was dann auch ausschneidbar ist und man kann es als Postkarte verwenden, sodass das auch einen zweiten Zweck dann noch hat, ist auf der Rückseite zu dem Bibelvers, der vorn drauf ist, noch eine Erklärung. Ist also auch evangelistisch, man kann das also nicht nur für sich selbst verwenden, sondern das gerne auch weiterschenken. Das gilt generell übrigens auch für Kalender. Ich habe den Eindruck, dass es in den letzten Jahren weniger Kalender so gibt, die man geschenkt bekommt. Ich habe so, also früher konnte man sein Zimmer dekorieren mit Kalendern, an jeder Ecke einen anderen, weil man von Firmen, von sonst wen, jeder hat einen Kalender gehabt und den auch weitergeschenkt. Ich habe den Eindruck, das ist nicht mehr ganz so. Also uns werden die Kalender doch schon ziemlich aus den Händen gerissen und das ist eine sehr gute Möglichkeit, eben das Evangelium in die Häuser zu bekommen, da es ja dort das ganze Jahr hängt. Es ist nicht nur ein Traktat, was vielleicht dann einer mal durchblättert und dann achtlos wegwirft, sondern der Kalender hängt ein ganzes Jahr. Vielleicht eine gute Möglichkeit, gerade auch wenn wir so in unsere Zeit und Welt hineinschauen, Zeitgeschehen, Krieg in Israel. Und da haben wir schon die berechtigte Hoffnung, dass wir sagen können, der Jesus kommt bald wieder. Und das soll und darf umso mehr Grund sein, dass wir das Kommen des Herrn Jesus beschleunigen, indem wir fleißig Menschen fischen, die den Herrn Jesus kennenlernen sollen. Auch vielleicht gerade, weil es dran passt zu Israel. Ich höre es in der letzten Zeit vermehrt häufiger, dass Gläubige sich auch abwertend, in welcher Form auch immer, gegen Israel richten und Stimmen laut werden, ja wie, die sind selber schuld oder die machen ja dies und jenes alles falsch und ja überhaupt und sowieso, sie haben ja den Herrn Jesus gekreuzigt und damit auf dem Gewissen. Wir sollten als Gläubige sehr, sehr vorsichtig sein. A, ist es so, dass das Volk Israel nach wie vor Gottes auserwähltes Volk ist. Daran hat sich gar nichts geändert, auch wenn es jetzt Gemeinde gibt. Gottes Pläne mit seinem Volk werden sich erfüllen. Da bleibt nichts davon hängen oder übrig, was Gott dann hinfallen lässt und nicht erfüllt. Und nach wie vor gilt, dass das Volk Israel Gottes Augapfel ist. Wer mich antastet, tastet meinen Augapfel an. Man kann es auch übersetzen, tastet seinen Augapfel an. Das ist beides ungesund. Also in Gottes Auge zu greifen, das sollte man besser lassen. Und ins eigene Auge zu greifen, ist auch unangenehm. Und in diesem Vergleich, also wir wollen für Israel Gutes wünschen. Israel segnen, für Israel beten, dass viele Israeliten den Herrn Jesus jetzt noch als ihren Messias anerkennen und kennenlernen. Das ist, denke ich, wichtig. Natürlich ist es so, dass das Volk Israel nicht alles richtig macht und dass auch Benjamin Netanyahu und die Regierung, dass sie auch Dinge entscheiden, die vielleicht nicht im Gottes Sinne sind. Das ändert aber nichts daran, dass sich Gottes Plan erfüllt und dass wir uns an dem Volk Israel nicht vergreifen dürfen, auch nicht verbal. Gut, mög reichen. Der Bibeltext für heute steht im Philipperbrief und es wurde ja auch angekündigt, dass wir einen Teil daraus ja schon angeschaut haben. Aber vielleicht ein paar Vorüberlegungen, wie wir auch zum Text dann kommen und auch den betrachten wollen. Der Apostel Paulus hat an sehr viele Gemeinden und auch an Gegenden hat er Briefe geschrieben. und darin vieles Gutes gesagt, sogar bei der Gemeinde in Korinth, in dem ersten Brief, den wir erhalten haben, wo der Apostel Paulus schon sehr tadeln musste. Darf er am Anfang der Apostel Paulus doch auch Gutes sagen. Und so gibt es auch Briefe, da hat der Apostel Paulus eigentlich gar nichts zu schimpfen oder anzuklagen. Und es gibt auch Briefe, wo, oder zumindest einen, wo der Apostel Paulus mit beiden Fäusten auf den Tisch haut und sehr, sehr deutliche Worte findet an die Geschwister, an die der Brief gerichtet ist. Der Philipperbrief zählt zu den Briefen, wo der Apostel Paulus keinen Tadel verbal formuliert. Ist eigentlich eine gute Gemeinde dort in Philippi gewesen. Eine wertvolle Gemeinde, der Apostel Paulus darf vieles Wertvolles und Gutes auch in anerkennender Weise erwähnen und dafür auch danken. Trotzdem, alles in Ordnung war in der Gemeinde in Philippi nicht. Und so lesen wir zwischen den Zeilen, beziehungsweise auch direkt, dass es in der Gemeinde schon Streitigkeiten gab. Ich habe mich über das Eingangslied gefreut, was wir gesungen haben. Du schenkst uns Zeit, einander zu begegnen, dass wir uns lieben und einander segnen. Ist das immer so? Ich denke, manchmal nein. Manchmal kommt auch ein Gesicht zur Türe herein. Das mag man dann nicht so sehr gerne. Vielleicht hat man auch hin und wieder mit irgendjemand auch mal eine Auseinandersetzung, ist nicht eine Meinung und dann gibt ein Wort das andere und vielleicht endet es dann auch mit einem bösen Wort. Es ist schon manchmal auch eine Herausforderung, dass wir miteinander auskommen müssen. Bei den Philippern war das so. Gleich im ersten Kapitel im Vers 15 lesen wir, dass das sogar von vorne ausgetragen worden ist. Da gab es also einzelne Brüder, die dann die Verkündigung gehalten haben. Und wenn der eine aufgestanden ist, dann hat er über den anderen gewettert. Also versteckt natürlich. Aber die Predigten so gewählt, dass das irgendwie auf den gepasst hat oder auf das, was der gesagt hat. Und wenn der andere dann am nächsten Sonntag gepredigt hat, dann hat er auf den gezielt. Und die Geschwister, die sind ja nicht blöde, haben die ganz genau gemerkt. Und das ist nicht schön. Ja, ein bisschen weiter hinter in dem Brief, im vierten Kapitel, da sagt dann der Apostel Paulus, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn jetzt ein Brief, Bibel, und da wird drin steht, den Michael, den ermahne ich und den Klaus und den Eberhard und ich weiß nicht, nenne jetzt mal keinen Namen, wo ich jetzt bewusst jemand anspreche. Das hört man dann nicht so sehr gern, wenn man direkt erwähnt wird. Was war denn das Problem bei diesen beiden Schwestern, Evodia und Syntyche? Übrigens, das lesen wir in den Versen danach, die haben gemeinsam mit dem Apostel Paulus am Evangelium gekämpft. Das waren jetzt keine ungeistlichen Schwestern, die jetzt irgendwie sonst nur negativ auffielen. Nein, das waren Kämpferinnen für das Gute, für das Evangelium. Aber irgendwie kamen die nicht mehr miteinander aus. Und Paulus sagt auch, was, also nicht buchstäblich, was das Problem war, es ist ein bisschen allgemeiner gehandelt. Ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben. Das heißt nicht immer, dass man einer Meinung sein kann oder sein muss. Es gibt schon auch mal Dinge, da hat man unterschiedliche Überzeugung und an manchen Stellen muss man vielleicht sich auch gegenseitig einfach stehen lassen. Das darf auch sein, wenn es nicht um Kernaussagen in der Bibel geht, die wirklich unstrittig sind, ums Evangelium und so weiter. Aber das meint das hier nicht, dass die eine Meinungsverschiedenheit hatten. Die waren nicht gleich in ihrer Gesinnung. Also in ihrer Einstellung, in ihrem Denksinn. Ich weiß es nicht, was es konkret war, ob der einen die Nase der anderen nicht gepasst hat oder ob es irgendwelche Streitigkeiten im privaten Bereich war. Sei es drum, vielleicht ist es auch besser, dass wir es nicht wissen. Damit passt die Situation auf noch mehr in unserem Leben. Einerlei Gesinnung, nämlich den anderen hoch zu achten, darum geht es. Darum ging es ja auch das letzte Mal. Im fünften Vers von dem Lied, den wir gesungen haben, du schenkst uns Zeit, damit wir uns besinnen und wenn es nötig, Neues auch beginnen. Ach, vielleicht kann das heute sein, dass mancher sich überlegt, das und das muss ich in meinem Leben doch ändern. Vielleicht ist es gut, vielleicht möchte Herr Jesus das, sein Wort auch heute dazu verwenden, dass wir mehr auf ihn schauen und dann ganz genau das nachmachen, wie es der Jesus vorgemacht hat, seine Gesinnung bei uns übernehmen. Nun aber unbedingt der Bibeltext, Philipperbrief Kapitel 2, ich lese dir in Vers 1 bis Vers 18, auch wenn wir den mittleren Teil uns schon mal angeschaut haben, aber ich lese es trotzdem mit. Philipper 2 ab Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Bis hierher der Bibeltext. Kapitel 2, Vers 1, der Apostel Paulus beginnt mit vier Dingen, die bei den Geschwistern in Philippi vorhanden waren. Und das sollen also die ersten Schwerpunkte sein. Vier Schätze sind vorhanden. Und wir können so überlegen, ob das bei uns in unserem persönlichen Leben gegenüber anderen Menschen in der Gemeinschaft, ob das vorhanden ist oder ob das vielleicht auch an mancher Stelle günstig ist, dass dort noch etwas Steigerung da ist. Das erste, Ermunterung in Christus. Was heißt das, was bedeutet das, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt? Und dann ist das ja jeweils damit verbunden, dass sie es erwägen sollen, dass sie das dann entsprechend umsetzen sollen. Der Apostel Paulus hat das von den Philippern erfahren, genau das, Ermunterung in Christus. Auf ganz spezielle Art und Weise, es war ja zwischen den Philippern und dem Apostel Paulus über lange Zeit eine räumliche Trennung. Der Apostel Paulus war gar nicht so sehr lange in Philippi, nur eine kurze Zeit. Der Apostel Paulus hat in Philippi ja diese Frau gereinigt durch die Kraft des Herrn Jesus, den Wahrsagergeist ausgetrieben. Und dann kam er dafür ins Gefängnis mit Silas zusammen und dann hat sich der Kerkermeister bekehrt. Einige andere auch, diese Frauen, die entsprechend am Fluss dort zusammen waren. Und da entstand eine kleine Gemeinde. Und dann musste der Apostel Paulus bald auch schon dort wieder wegreisen. Und es entstand eben die Gemeinde. Aber diese Gemeinde hat den Apostel Paulus nicht vergessen, sondern mehrmals, ohne dass der Apostel Paulus speziell darum gebeten hätte oder das auch verlangt hat, haben die Geschwister eine Liebesgabe dem Paulus geschickt, haben zusammengesammelt und jemanden losgeschickt. In dem Brief wird Epaphroditus erwähnt, der das dann im vorliegenden Fall auch gemacht hat und somit den Apostel Paulus sehr erfreut. Verbunden mit Grüßen, verbunden damit, dass die jeweils diese Gesandten von Philippi dem Apostel Paulus erklären konnten, wie es denn in Philippi zugeht, wie die Geschwister denken, was sie tun, wie sie gemeinsam versuchen und das auch in guter Weise, wie sie Gottesdienst feiern. Und so haben sie den Apostel Paulus immer wieder aufgemuntert, aufgebaut und auch getröstet. Der Apostel Paulus, er bringt es am Ende von diesem Brief auch zum Ausdruck, ich weiß eigentlich in allem Praktischen Bescheid. Ich weiß, wie das ist, zu hungern und nichts zu haben, auch nicht zu wissen, was man am nächsten Tag dann essen soll. Ich weiß auch, wie es ist, Überfluss zu haben, sagt Paulus. Ich weiß, wie es ist, bedrängt zu sein, frei zu sein, Verschiedenes mehr, zählt der Apostel Paulus auf. Und er sagt das auch in dankbarer Art und Weise, dass er durch die Philipper aufgemuntert wurde durch ihre finanzielle Unterstützung. Und das hat dem Apostel Paulus sehr viel Mut gemacht. Jetzt wollen wir es anwenden auf uns, wenn es also irgendeine Ermunterung in Christus gibt. Ja, dazu sind wir aufgerufen, dass wir uns gegenseitig ermuntern. Wie kann denn das sein? Nun, wenn ich zur Türe hereinspaziert komme und mich dann irgendwo hinsetze und ziemlich als allererster dann auch wieder gehe, dann werde ich kaum mitbekommen, wenn es einer Schwester und einem Bruder in der Gemeinde nicht so gut geht. Wenn vielleicht jemand abseits sitzt mit einem hängenden Mundwinkel, traurig ist. Wenn ich nicht hin und wieder auch Geschwister anrufe und frage, wie geht dir es denn, erzähl doch mal, gibt es irgendeine Sache, für die ich für dich beten darf, wenn so auch dieser Kontakt durchs Telefon nicht vorhanden ist, ja, wie will ich denn dann mich sorgen für die Geschwister? Wie will ich jemand ermuntern, ermutigen, Hilfe zu sprechen, indem man eben auch betet? Vielleicht kann man tatsächlich auch praktisch mal ermutigen und etwas weitergeben, etwas schenken, wie das ja auch der Apostel Paulus erfahren hat. Wir brauchen das einfach, dass wir füreinander in guter Weise da sind und uns trösten, ermutigen und uns beschenken in ganz verschiedener Hinsicht. Und einfach auch mal zuzuhören, Zeit zu schenken, das ist auch manchmal das wertvollste Geschenk. Trost der Liebe. Zuspruch der Liebe könnte man auch sagen. Wenn wir als, ich fange mal anders an, in manchen Erziehungsbüchern steht das dann so drin, auch in der Ich-Form geschrieben, liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene. So sollten Eltern eigentlich gegenüber ihren Kindern sein. Das wird nicht immer funktionieren, manchmal braucht es auch Ermahnung und auch manchmal irgendeine Form der Bestrafung. Aber es gibt ja so das Alter, Teenie-Alter, wo dann die Eltern schwierig werden. Ihr wisst, wie ich es meine. Und da ist es manchmal schwierig, das den Teenies alles recht zu machen. Und die finden irgendwo immer das Haar in der Suppe und dann kann man sich innerlich auch mal gewaltig drüber ärgern. Aber gerade dann brauchen sie wahrscheinlich gerade mal eine Umarmung, mal gedrückt zu werden oder ein Liebeswort. Trost der Liebe. Und das ist nicht nur der Beziehung Eltern und Kindern, sondern das ist auch in der Gemeinde so. Was ist es denn Besonderes, wenn ich nur freundlich zu den Geschwistern bin, die auch zu mir freundlich sind? Und dass ich diejenigen einfach unbeachtet lasse, die mich auch nicht besonders beachten, die mich nicht vernünftig anschauen, wenn man sich begrüßt oder die vielleicht auch kein liebevolles Wort für mich haben, wenn ich das dann auch nicht tue, ja, was ist das Besonderes? Gerade diejenigen, die vielleicht nicht so eine anziehende Art haben, die vielleicht nicht so eine tolle Aura um sich herum haben, dass alle auf sie fliegen, vielleicht brauchen die gerade tröstende, liebevolle Worte. Und manchmal braucht die auch jemand, der gerade auch Probleme hat, vielleicht sogar in Sünde lebt, vielleicht braucht auch so jemand gerade mal ein liebevolles Wort. Ich bete für dich oder ich wünsche dir, dass du mit Gottes Hilfe wieder zurechtkommst oder irgendetwas. Einfach ein mitteilendes Wort, wo der andere, wo die andere merkt, ich bin nicht einfach nur abgestoßen, ausgestoßen, abgelehnt, weil ich so bin oder auch was Falsches gemacht habe, sondern ich bin angenommen. Der Herr Jesus, er hat das immer so gemacht. Er hat die Sünder geliebt, wenngleich er auch die Sünde gehasst hat. Und das ist manchmal eine große Herausforderung auch für uns, dass wir zwischen dem einen und dem anderen unterscheiden. Ja, auch Geschwister, die nicht alles richtig machen, die brauchen gerade Zuspruch und Liebe, tröstende Worte auch manchmal. Gemeinschaft des Geistes. Ja, in unserer Gesellschaft wird Individualismus und auch Egoismus massiv gefördert. Und das findet schon in der Werbung und in den Medien überall seinen Widerhall, dass man sich um sich selbst bemühen muss. Ihr kennt sicher den Spruch, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und das ist natürlich aber kein Vers aus der Bibel. Im Gegenteil, Gottes Wort zeigt uns das Gegenteil. Das Wort Gottes, Gott selbst, legt auf Gemeinschaft Wert, Gemeinschaft des Geistes. Hier ist also gemeint, dass wir in dem Wort Gottes, spätestens da müssen wir uns doch treffen können, in dem Herrn Jesus, in seinem Geist, weil wir ja alle als Gläubige in einen Geist oder durch den Geist in einen Leib zusammengeführt sind. Ich möchte uns dazu, was gerade einfällt aus dem Epheserbrief, einen Vers lesen. Epheserbrief Kapitel 4, ab Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Wir sind also durch den Geist in eins zusammengefügt worden, in den Leib des Christus. Und das ist nicht nur hier jetzt schon Tatsache, dass wir als Gemeinschaft, also in Gemeinden, Kirchgemeinden zusammengestellt sind, sondern das gilt noch viel mehr, wenn wir einmal beim Herrn Jesus im Himmel sind. Da sind wir ja zusammengefügt als Universalgemeinde. Das heißt, alle Gläubigen, die je auf der Erde lebten, zumindest von der Kreuzigung des Herrn Jesus angefangen bis hin zur Entrückung, und wir werden einmal alle miteinander auskommen müssen und werden uns da die Person zur Rechten und zur Linken nicht heraussuchen können. Und deswegen ist es gut, wenn wir hier schon jetzt auf der Erde miteinander anfangen, gut miteinander auszukommen, Gemeinschaft, herzliche Gemeinschaft auch zu pflegen. Wir haben in unserer Gemeinde eine Familie, die ist recht neu jetzt da, ja, ganz neu nimmer, es ist jetzt schon fast ein Jahr, wie sie uns regelmäßig auch besuchen und auch zur Gemeinde dazugehören. Und sie haben das vor gar nicht langer Zeit meiner Frau und mir mal gesagt, dass sie ein Stück weit vermissen, dass die Geschwister sich gegeneinander und gegenseitig einladen, zum Beispiel sonntags eben zum Mittagessen oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt, ist in unserer Gemeinde nicht ganz so üblich. Nicht, dass da jemand was dagegen hätte, aber es ist eben ein Dienst, den man noch besser und eifriger ausüben könnte. Und wir haben dann gesagt, ja gut, wir versuchen das unterzubringen und das auch zu machen und ihr könnt ja auch anfangen. Und manchmal braucht es einfach nur ein, zwei Familien, die das beginnen. Und dann darf vielleicht was Größeres draus werden. Also eine tiefe, herzliche Gemeinschaft miteinander pflegen. Und Gemeinschaft, das geht weit über die Gemeinschaftsstunden hinaus. Ob nun unter der Woche mittwochs zur Gebetsstunde oder zu den verschiedenen Kreisen oder eben Sonntag. Weit, weit darüber hinaus geht das. Und die ersten Gemeinden, die haben uns das vorgemacht. Die haben sich am Anfang sogar täglich getroffen und täglich miteinander Gemeinschaft gehabt. Also etwas, was wir vielleicht nicht ganz so erreichen, auch nicht erreichen brauchen, aber doch ist das sicherlich ausbaufähig. herzliches Mitleid und Erbarmen, das ist das letzte von diesen vier Dingen. Die Sorgen, die Lasten des anderen teilen und nicht nur teilen, sondern sogar zu eigen machen. Der Hiob, ich habe das Buch Hiob jetzt erst wieder durchgelesen, ist mir da so ein großes Vorbild. Das heißt, nicht der Hiob in diesem Falle speziell, sondern seine Freunde. Auch wenn auf diese drei Freunde zutrifft, wenn man die zu Freunden hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Trotzdem die Gesinnung, die Einstellung, mit der die zu Hiob gekommen sind, die ist beispielhaft. Sie haben gehört, was dem Hiob widerfahren ist. Manchmal ist das ja so, man hört was und kann es kaum glauben, dass das Wahrheit sein soll. So wird es diesen drei Freunden ergangen sein. Also so schlimm kann es doch gar nicht sein. Und dann kommen sie hin und schon von Weitem sehen sie den Hiob und wissen, das ist er, aber eigentlich ist er auch nicht zu erkennen. Und dann zerreißen sie ihre Kleider, streuen Asche, streuen Staub auf das Haupt als Ausdruck tiefster innerer Bestürzung. Und dann sitzen sie neben Hiob im Dreck eine Woche und leiden mit. Nach der Woche konnten die wirklich mit Recht sagen, wir ahnen, wie es dir geht. Nachfühlen kann man es nie genauso. Im Bett ist, vorm Bett ist nicht im Bett, so haben wir in der Hospizausbildung das immer auch wieder gehört. Wir können das nicht letzten Endes komplett nachempfinden, wie es jemandem geht, der es schlecht dran ist. Aber die Freunde von Hiob, sie haben es so weit, wie es ging, mitempfunden und mitgelitten. Sie haben die Sorgen, die Last des Hiob mitgeteilt, auch wenn ihre Ideen, weshalb dieses Leid zustande gekommen ist, dann völlig falsch waren und Gott sie dann auch hinten aus tadelt. Trotzdem die Motive dieser Freunde, wie sie gekommen sind, die sind beispielhaft in positiver Weise. Herzliches Mitleid, Erbarmen. Der Herr Jesus, als er im Garten Gethsemane war, hat sich das auch gewünscht. Man hat sich ja Johannes, Jakobus und den Petrus mitgenommen, kommt mit und betet mit mir, betet für mich. Und der Jesus hat sich so sehr gewünscht, dass sie ihm beistehen könnten auf diesem vor ihm liegenden Weg. Aber was haben sie gemacht? Sind eingeschlafen. Vor Traurigkeiten, nicht nur, dass sie müde waren, natürlich waren sie auch müde, aber die haben schon anfänglich gehört, was der Jesus gebeten hat und sie waren so tief traurig darüber, das muss auch ein Zustand sein, ich kann es so auch nicht mitempfinden, wenn ich total traurig bin, dann kann ich eigentlich überhaupt nicht schlafen, aber die beiden oder diese drei Jünger waren tief traurig und sind dann irgendwie doch weggeschlafen. Der Jesus, er hätte dieses herzliche Mitleid, diese herzliche Fürsorge seiner Jünger an der Stelle gebraucht und hat es nicht bekommen können. Einmütig eines Sinnes sein, ich lese mal ein bisschen schneller, die gleiche Gesinnung habend, einmütig eines Sinnes sein und jetzt kommen wir zu einigen Aufforderungen, nichts aus Eigennutz oder eiteler Ruhmsucht zu tun. In der Gemeinde Eigennutz oder Ruhmsucht, das geht ganz schnell. Und das ist im Gebet auch, was ich für mich bete. Herr Jesus, bewahre mich davor und hilf mir auch, dass ich nicht in irgendeiner Form auf Ehre achte oder irgendwelche Dinge tue, um Ehre zu erhalten, sondern dass ich mehr und mehr auch demütig bin. Aber das ist eine große Gefahr, dass man dann Dinge tut, um bewundert zu werden. Und alle, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit auch Dinge tun, Dienste tun, die andere sehen, die stehen da in einer besonderen Gefahr, dass man im falschen Motiv dann Dinge tut, um andere zu beeindrucken, um Ehre oder irgendetwas zu erhalten. Und Paulus sagt hier zu den Philippern eben gerade das nicht. Nichts aus Eigennutz, also man könnte auch sagen, auch aus die eigenen Ideen umzusetzen, da hängt auch damit zusammen, dass man sich nicht streiten soll, dass man also nicht seine eigenen Ideen oder Vorstellungen umsetzen soll und eben auch nichts aus Anerkennungssucht heraus zu tun, das geht sehr, sehr schnell. Sondern dass wir im Gegensatz dazu in Demut einer den anderen höher achten als uns selbst. Nun, an welcher Stelle ist das dringend notwendig. Und auch da gibt es Beispiele, wo uns der Jesus zum Vorbild ist. Wie oft kamen Menschen zu dem Herrn Jesus und haben ihn Dinge gefragt, um ihn herauszufordern, haben ihn versucht zu versuchen, ein Wort herauszukitzeln, was dann nicht in Ordnung ist, um das dann gegen den Herrn Jesus zu verwenden. Ja, und sogar, und das noch schlimmer, sie haben den Herrn Jesus über den Mund gefahren, sie haben ihm widersprochen. Das Geschöpf widerspricht dem Schöpfer, das haben wir uns das letzte Mal ja auch schon angeschaut, und das in bösester Art und Weise. Wie hat denn der Herr Jesus auf diese ganzen Dinge reagiert? Manches hat er einfach wortlos ertragen. Manchmal hat er auf so eine böse Frage, die gestellt war, um den Herrn Jesus in eine Falle zu locken, mit einer Gegenfrage reagiert. Aber der Jesus hat immer in einer liebevollen Art und Weise reagiert, obwohl er hätte eigentlich auch draufhauen können. Also ich würde dann schon manchmal einen Baseballschläger auspacken. Und wenn nicht jetzt ganz praktisch, dann verbal. Oder vielleicht in Gedanken, was auch nicht sehr viel besser ist. Und ich denke, ihr könnt das nachvollziehen, wenn da irgendjemand ist, wo wir vielleicht sogar meinen, ich weiß das sehr viel mehr als der andere. Und der andere streitet und lässt sich nichts sagen. Was sind denn da für Gefühle, die da in einem aufsteigen? Ärger sicherlich und auch manchmal sogar vielleicht Wut. Nein, wir sollen in Demut den anderen höher achten als uns selbst. Das heißt eben auch mal, das, was jemand anders sagt, stehen lassen. Oder wenn man ein Wort zugeworfen bekommt, manchmal ist das ja gar nicht so böse gemeint, wie man es auffasst, eben nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Wir haben es heute auf der ersten Folie gehabt, Römer 12, 21, dass wir feurige Kohlen auf das Haupt der anderen sammeln sollen, dass wir uns nicht selbst rächen sollen, sondern dass wir Gott dem Raum geben sollen für seinen Zorn. Ach, ich lese es uns nochmal, weil ich habe es jetzt nicht so wörtlich. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürste, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und wenn man den Eindruck hat, jemand in der Gemeinde behandelt mich nicht so, wie ich gern behandelt werden möchte, vielleicht kann man gerade eben dann der Person was Gutes tun, indem man besonders freundlich ist, vielleicht ein kleines Geschenk mal macht, immer mal auch anruft. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten, dass wir uns gegenseitig Gutes tun. Der Jesus, er sagt das in der Bergpredigt, wenn ihr Gastmahle haltet und die einladet, die euch dann auch zurück einladen. Das ist das Besondere. Das macht die Welt auch. Das machen auch die Ungläubigen so. Aber wenn ihr denen Gutes tut, von denen von vornherein nicht zu erwarten ist, dass das Gute zurückkommt, dann hat man einen Lohn bei Gott im Himmel. Und diese Einstellung, dieser Denksinn, den sollten wir auch haben. Uns selbst nicht so wichtig nehmen, sondern den anderen wichtig nehmen, den anderen achten. Und da gibt es so viele Beispiele und auch so viele Aussagen im Wort Gottes. Denk jetzt gerade an den 1. Korintherbrief auch noch dazu. Da sagt Paulus auch in Bezug auf das Essen von Götzenopferfleisch. Da gibt es Gläubige, die haben sehr viel im Gotteswort verstanden. Eben, dass wenn ich das Fleisch auf dem Markt kaufe und das Fleisch zwar vielleicht vorher den Götzen geopfert war oder das Tier, woher das Fleisch dann stammte, den Götzen geopfert war, dann wusste der starke Gläubige, der schon ein gutes Bibelverständnis hat, wusste das, wenn ich Dank sage für dieses Fleisch, was Gott mir schenkt, dann darf ich das gerne genießen. Aber es gab auch Gläubige, die waren im Glauben noch nicht so weit und die haben dann ganz genau untersucht und nachgefragt, wo stammt das her? Und dann haben sie aufgrund des schlechten Gewissens das Fleisch nicht gekauft und natürlich auch nicht gegessen. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, wenn nun dein schwacher Bruder dich Fleisch essen sieht und er sagt, hier Moment mal, das stammt aber von dem Götzen geopferten Tier, dann sollst du es um dessen Willen, der ein schwaches Gewissen hat, nicht essen. Weil du, wenn du für dich zwar sagst, ich darf das essen, Gott verbietet mir das nicht, und damit man auch sogar recht hat, aber durch dein starkes Gewissen wird der Bruder in seinem schwachen Gewissen belastet und dann zerstörst du womöglich den Glauben des anderen Bruders oder der anderen Schwester. Wir sollen in guter Weise aufeinander Acht haben und man kann auch mal auf ein Recht, was man hat, verzichten zugunsten des anderen. Ja, und dann ermahnt uns Paulus eben in diesen Versen ab Vers 5, dass wir diese Einstellung, die der Herr Jesus hatte, auch zu unserer Einstellung war. Nämlich, dass der Jesus von seiner Macht und von seinem Status, den er hat als Gottessohn, als Gott selber, nicht Gebrauch gemacht hat, sondern sich so weit erniedrigt hat, als wie man sich das kaum stärker vorstellen kann als Mensch und bis hinab in den Tod, in den Kreuzestod. So sollen wir also denken und so, wie der Jesus uns wertgeschätzt hat, und zwar in einer Zeit, als wir noch Feinde Gottes waren, hat der Jesus sein Leben für uns hingegeben. Und so sollen wir eben auch in dieser gleichen Gesinnung die Geschwister lieben, ja auch die lieben, die uns gegenüber nicht so freundlich eingestellt sind, genauso wie der Herr Jesus das ja gemacht hat, uns liebte, als wir ihn noch nicht geliebt haben. Ja, diese Verse überspringen wir und sind dann ab Vers 12 weiter. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Ja, ich sage zunächst erstmal, was dieser Vers nicht bedeutet. Also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ja, aufgrund dieses Verses müssen wir durch Gutes tun unsere Errettung, unser Seelenheil bewerkstelligen. Das heißt, das Erlösungswerk vom Herrn Jesus reicht noch nicht. Ich muss durch meine guten Taten das noch vervollständigen und endgültig machen. Also ich habe so eine Auslegung noch nicht gehört und sie wäre auch grundfalsch, weil es sehr, sehr viele Bibelverse gibt, die genau dem widersprechen würden. Und es ist immer eine Gefahr, wenn man Textstellen nicht im Zusammenhang sieht, sondern aus dem Zusammenhang herausreißt. Also nur eine Stelle, die uns das sehr deutlich macht, also in Epheser 2, Vers 8, durch Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hier wird also der Glaube in den Gegensatz zu den Werken gestellt. Der Glaube rettet, die Werke retten nicht. Die Werke allein zumindest retten nicht, sondern Werke dürfen, sollen den rettenden Glauben, der schon vorhanden ist, bestätigen. Also wenn jemand nur Glauben hätte, aber es ist in seinem Leben nichts zu sehen, das ist auch eine große Gefahr. Da muss man dann auch an der Errettung ein Fragezeichen machen, wenn keine Werke aus dem Glauben heraus entstehen. Also hier meint der Apostel Paulus nicht, dass wir unsere Errettung zum Heil für die Ewigkeit bewirken sollen, indem wir irgendwelche Dinge tun, sondern es ist etwas anders gemeint. Ja, die Frage ist jetzt was? Ich weiß nicht, ob sich jemand mit diesem Bibeltext schon beschäftigt hat. Für mich persönlich ist es der direkte Zusammenhang von diesen ganzen Versen, was wir uns auch angeschaut haben, dass dem Apostel Paulus in diesem ganzen Brief, aber auch speziell Kapitel 1 und Kapitel 2, es Paulus wichtig ist, hab die gleiche Gesinnung. Hab den anderen im Blick, die andere Schwester, den anderen Bruder. Seht auf diese, was sie wirklich brauchen, und seid eben nicht eigennützig nach Ruhmsucht bedacht, dass ihr nur auf das Eure schaut. Ja, und was soll jetzt durch den Gehorsam, den sie schon hatten, was soll das Heil bewirken? In welcher Hinsicht sollten sie gerettet werden? Nun, indem sie auf den Herrn Jesus schauen, seine Gesinnung anschauen und auch zur eigenen machen, werden sie gerettet vor Egoismus. Und vor der schlechten Gesinnung, nur auf sich selbst zu schauen, nur auf das bedacht zu sein, was einem selbst nützt. Also in dem Sinne, auf den Herrn Jesus schauen, ihm nachzueifern, nachzuahmen, das bewirkt die Rettung vor Egoismus. Das ist kurz zusammengefasst, das, was der Apostel Paulus hier meint. Es gibt auch noch Auslegungsmöglichkeiten, die daneben auch noch möglich sind und die noch andere Aspekte bewirken. Aber zumindest ist hier nicht gemeint, dass wir unsere Errettung, das verloren sei, durch irgendwelche Taten mit Furcht und Zittern bewirken könnten. Vers 13. Es ist nur gut, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Vielleicht hat jetzt mancher schon gedacht, die Messlatte liegt schon ganz schön hoch. Dass wir diese Gesinnung von dem Herrn Jesus übernehmen sollen, genauso denken sollen wie er, der die Seinen, eben die Menschen im Blick hatte und nicht auf das geschaut hat, was ihm vielleicht vordergründig nützen würde, sondern er hat uns im Blick gehabt und auch den Gehorsam gegenüber seinem Gott und Vater. Und so sollen wir eben auch denken, und Gott ist in dieser Hinsicht mit uns. Und das darf uns trösten, weil wir wissen, Gott bewirkt das in uns durch den Heiligen Geist. Wenn wir das Ganze aus eigener Kraft versuchen wollten, wären wir zum Scheitern von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn wir aus eigener Kraft auf diese Weise unsere Geschwister und darüber hinaus auch die Menschen, die uns Gott in den Weg stellt, so lieben wollten, wie das der Gesinnung des Herrn Jesus entspricht, wir würden es nie schaffen. Aber Gott ist es selbst, der durch den Heiligen Geist in uns zunächst den Wunsch weckt, so zu sein wie der Herr Jesus, und der nach dem Wunsch auch die Fähigkeit schenkt, dass wir so sein können. Und dass man das schafft, sich zu überwinden und dann doch zu einer Schwester, zu einem Bruder hinzugehen und zu sagen, ach, hast du nicht Lust, mal mit mir ein Bier zu trinken? Also das machen vielleicht die Männer dann untereinander. Und, weiß nicht, auf eine Tasse Kaffee mal einladen oder irgendwas. Da darf man auch erfindungsreich sein. Ich weiß noch, Mary war krank und die Kind ganz, irgendeins von den vier Kindern war ganz klein. Und dann kam eine Schwester, von der wir das nicht vermutet hätten, und die hat einen großen Kochtopf mitgebracht mit einem Eintopf. Es war Vormittag, gerade so die Zeit, wo dann Mary überlegt hat, was machen wir denn heute mal, dass wir was zum Essen, zum Mittagessen, zum Essen haben. Dann hat die Schwester das gebracht. Ist uns nicht nur einmal passiert, aber wir haben das ganz sehr geschätzt. Aber einmal eben auch von einer Schwester, wo wir es nicht vermutet hätten. Gott schenkt das und Gott bewirkt das in uns, das Wollen und auch die Umsetzung dazu, nämlich alles zu seiner Ehre. Ja, das fällt uns nicht leicht, aber mit dem Herrn Jesus und in dem Herrn Jesus ist das möglich. Ich möchte noch einen Vers herausnehmen oder einen kleinen Abschnitt und das noch beleuchten und damit auch dann langsam zum Ende kommen. Und zwar in Vers 15, wir sollen unbescholtene Kinder Gottes sein, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Nun, wir dürfen das sicherlich so auslegen, dass wir als ganze Gemeinde in der Gegend, in der wir zu Hause sind, also hier im Dorf Chemnitz, dass wir da wie Himmelslichter oder als Himmelslicht leuchten dürfen. Und die Menschen, die hier vorbeigehen an der Straße, die wissen nicht nur am Schaukasten, sondern überhaupt, weil man es halt weiß, hier finden sich Gläubige zusammen. Und dann wird hier Gottes Wort gelesen, verkündigt, es wird Gott Ehre gemacht, es wird gesungen. Schon alleine dadurch, dass es hier Gemeinde gibt, ist das ein wertvolles Licht hinein in diese Welt und mahnt die Menschen, ihr braucht Gott. Also hier gibt es Menschen, die verstanden haben, wir brauchen Gott in unserem Leben. Wir brauchen Heil, Rettung in dem Herrn Jesus, und aus Dank für Golgatha wollen wir hier Gottesdienst feiern. Und das verstehen, wenn auch vielleicht nicht in allen Details und Facetten, versteht jeder, der hier draußen vorbeikommt. Ob er sich jeder dann tiefgründig solche Gedanken macht, ist gar nicht der entsprechende Gedanke, auf den ich hinaus will, sondern einfach nur, weil hier Gemeinde ist, ist es ein Licht in diese Welt hinein. Wir haben Vorbildfunktion als ganze Gemeinde. Aber der Vers hier geht weit darüber hinaus. Es wird hier nicht die ganze Gemeinde angesprochen, sondern hier werden wir als einzelne Geschwister angesprochen. Es geht also hier nicht um einen Scheinwerfer, der punktuell wie ein Spot einen gewissen Teil der Erde erleuchtet, sondern es geht darum, dass wir verteilt, jeder an dem Platz, wo wir stehen und wo uns Gott hingestellt hat, dass wir da jeweils ein kleines Lämpchen sind. Und das ist auch was ganz besonders Wertvolles. Also ein kräftiger Scheinwerfer, eine kräftige LED-Taschenlampe, das ist was Tolles. Ich mag solche Technik. Aber der Einsatzbereich der Scheinwerferkegel, der ist doch begrenzt. Aber wenn man verteilt über ein größeres Gebiet und hat einzelne kleine Lichter, ist der gottgewollte Effekt sogar größer. Der Apostel Paulus will die Philipper und damit auch uns auch auf einen anderen Aspekt noch hinweisen. Es ging ja jetzt um die Gemeinschaft, die wir als Gläubige in der Gemeinschaft haben und miteinander den Umgang haben, dass wir in dieser Weise, in guter Weise aufeinander Acht haben sollen. Hier geht es um unsere Außenwirkung, dass wir als Gläubige, dort wo Gott uns hingestellt hat, wie so kleine Lämpchen leuchten sollen. Durch unser ganz praktisches Verhalten, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir Dinge entscheiden, ob das eben zu Hause ist, dass uns die Nachbarn beobachten oder vielleicht auch Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen schauen, wie wir reagieren, dass wir vielleicht nicht mitmeckern und schimpfen über unsere Regierung. Man muss sich das vor Augen halten, dass der Apostel Paulus sagt, dass die bestehenden Regierungen genauso, wie sie sind, von Gott eingesetzt sind. Ja, ich denke mir schon manchmal, was hat sich Gott dabei gedacht, eine Frau wie die Annalena Baerbock als Außenministerin zu berufen. Aber es steht ja doch uns nicht zu, darüber zu urteilen. Und wir haben auch nicht die Verantwortung. Und Gott wird spätestens im Himmel einmal jeden derer, die er als Obrigkeit berufen hat, auch zur Rechenschaft ziehen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen an dem Punkt, wo wir sind, leuchten und Zeugnis sein für den Herrn Jesus, zum einen ganz praktisch durch unser Leben, und manchmal schenkt es dann Gott auch, dass es die Gelegenheit gibt, dass uns Leute fragen, warum bist du so und so, warum zum Beispiel spukst du nicht mit oder warum klaust du nicht wie alle anderen in der Firma irgendwelche Sachen, die man gebraucht oder auch nicht gebraucht. Oder gibt so viele Dinge, dass man über die Kollegen nicht mit herzieht, dass man freundlich ist zu den Nachbarn, auch wenn das Zusammenleben an der Nachbargrenze sicher auch seine Herausforderungen hat. Wir sollen Himmelslichter sein, und Gott hat uns und an unser Leben einen sehr hohen Anspruch. Und wer das möchte, darf mit diesem Gedanken einmal die Bergpredigt lesen, wie hoch der Maßstab des Herrn Jesus ist an seine Nachfolger. Nun, die Bergpredigt ist gedacht wie ein Spiegel, den uns damit der Jesus vor Augen hält. Und diese Bergpredigt soll das Ergebnis liefern, wir schaffen es nicht. Weder die Juden damals noch wir heute werden die Bergpredigt und die Forderungen, die der Jesus dort aufstellt, halten können. Aber mit des Herrn Hilfe und aus der Vergebung, die wir jeden Tag erfahren und erleben dürfen, ist das zumindest teilweise möglich. Und wenn wir so wenigstens ein bisschen so leben, dann werden wir Himmelslichter sein. Und dann werden die Menschen an uns ein bisschen den Herrn Jesus erkennen. Und dann wird es, so wie es auch im Vers 18 dann steht, Vers 17, Vers 18, dann wird es zur Freude kommen. Denn das wird auch in unserem Herzen Freude auslösen. Wenn ich in ganz besonders liebevoller Weise einer Schwester, einem Bruder was Gutes getan habe, vielleicht sogar was Gutes zurückbekommen habe, wird das Freude bei mir auslösen. Wenn ich irgendeinem Bekannten, der den Herrn Jesus noch nicht kennt, ein Traktat weitergegeben habe, vielleicht mit ein paar guten Worten dazu, dann wird das Freude in unseren Herzen auslösen. Und solche Freude ist weitaus größer als die irdischen Freuden, die wir sonst so haben. Und ich wünsche uns das ganz sehr, dass die Liebe des Herrn Jesus uns mehr und mehr ausfüllt und dass wir die Gesinnung des Herrn Jesus mehr und mehr auch zu unserer eigenen machen. Amen.